Willkommen zu Fäusi Federal. Das ist der Talk direkt aus dem Bundeshaus zu euch heim mit interessanten Gästen. Heute mit der Farah Rumi. Sie ist SP-Nationalrätin aus dem Kanton Solothurn. Sie ist Mitglied von der Außenpolitischen Kommission unter anderem. Und beruflich ist sie Berufsschullehrerin und ausgebildete Pflegefachfrau. Und darum reden wir auch zuerst über die Umsetzung der Pflegeinitiative. Das ist die Initiative, die ihr vor 5 Jahren angenommen habt, die vor kurzem im Nationalrat war. Und du bist, glaube ich, überhaupt nicht zufrieden, was man jetzt macht mit dieser Pflegeinitiative. Warum?
Ja, die Initiative haben wir im 2021 angenommen. Die Bevölkerung hat ihr mit 61% zugestimmt. Und jetzt, nach 4,5 Jahren, sind wir endlich so weit, dass wir die Initiative, die Kernforderung der Initiative, können umsetzen können. Es war zuerst in der Gesundheitskommission, in der SGKN vom Nationalrat. Und jetzt haben wir sie in der Sondersession können behandeln. Und die Ergebnisse sind ziemlich ernüchternd. Also wir haben die Kernforderung der Initiative nicht umgesetzt. Also die Mehrheit des Parlaments hat sie nicht umsetzen. Dementsprechend werden die Arbeitsbedingungen nicht verbessert und dementsprechend werden wir auch weiterhin einen Exodus haben von 300 Pflegenden pro Monat. Und das wird unsere Gesundheitsversorgung nachhaltig schädigen.
Jetzt müssen wir das ein bisschen vertiefen. Arbeitsbedingungen heisst Lohn und, sagen wir, Arbeitsumstände, oder? Also irgendwie, was für Arbeit man muss machen, oder? Sehen das richtig?
Die Kernforderung der Initiative war immer, mehr Lohn, mehr Zeit, mehr Anerkennung. Aber das geht natürlich ein bisschen weiter in Strukturen, dass wir die Höchstarbeitszeit beschränken, dass wir die Masterstudiengänge regulieren, dass wir die Finanzierung klären, dass wir Pique, Sonn- und Feiertag zum Beispiel, dass wir die besser entgelten, dass die Arbeitsbelastung per se grundsätzlich abnimmt, weil ich arbeite seit 17 Jahren auf der Pflege. Die Arbeitsbelastung hat massiv zugenommen. Das ist ganz eine andere Realität wie vor 17 Jahren, als ich eingestiegen bin. Und ich denke, aufgrund von all diesen Faktoren müssen wir dem Personal, das so eine wichtige Arbeit leistet, auch den Patientinnen und Patienten zulieb, für die Sicherheit der Patientinnen, müssen wir die Arbeitsbedingungen verbessern, damit wir möglichst viele Leute in diesem Beruf behalten können.
Also dann frage ich dich gerade am liebsten direkt von deinen Erfahrungen. Was ist denn an dieser Belastung genau anders geworden? Was hat zugenommen? Was ist nicht mehr so wie vor 17 Jahren?
Sicher die Operationen, die Behandlungen, aber auch das Patientengut per se. Wir haben immer mehr ältere Patienten. Das ist aufgrund der demografischen Entwicklung geschuldet. Wir werden in diesem Gespräch regelmässig auf die demografische Entwicklung zu sprechen kommen. Aber auch die Multimorbidität. Das sind sehr viele Menschen, haben mehrfache Erkrankungen, chronische Erkrankungen. Und die heutige Versorgungsqualität, die hat auch zugenommen. Also heute ist viel mehr möglich, was ja gut ist, als im Vergleich zu vor 20 Jahren, vor 50 Jahren. Das heisst aber auch, dass mehr Kompetenzen gefragt sind. Dementsprechend auch, dass Patienten müssen besser versorgt werden. Und wenn wir weniger Leute sind auf den Schichten, auf den Berufen, wo sie ausbrennt sind oder nicht mehr bleiben, können wir die Qualität, die die Patientinnen verdienen, nicht mehr aufrechterhalten. Und das ist gefährlich.
Warum sind sie ausbrennt? Man hört auch immer, weil sie weniger Zeit wirklich beim Patienten oder der Patientin verbringen, mehr. Was denn sonst machen?
Ja, einerseits ist es sicher so, dass die Bürokratie zugenommen hat. Wir müssen mehr dokumentieren, wir sind mehr Rechenschaft schuldig, aber das ist eine Systemfrage. Das wünschen auch die Versicherungen, aber auch für die Sicherheit des Patienten ist das wichtig, dass wir regelmässig über alle normale Vorgänge, aber auch die abnormalen, die Komplikationen beispielsweise, die dokumentieren, das nimmt viel Zeit in Anspruch. Wir haben zum Beispiel das Gesundheitswesen, wenn ich arbeite, habe ich 4 verschiedene Programme, wo ich gleichzeitig arbeiten muss, die nicht miteinander kooperieren. Also das ist eine unglaubliche Herausforderung. Das ist schon mal ein Thema, aber andererseits auch selbstverständlich die Belastung aufgrund von mehr Krankheits- also mehr Patientinnen und Patienten, die kränker sind, braucht es mehr Personal an der Front beim Patienten. Man ist nicht mehr in der Lage, 8 Patientinnen gleichzeitig zu betreuen. Und das führt dazu, dass Menschen ausbrennt sind, dass sie unzufriedener sind. Und es ist auch gefährlich, dass man diesen Menschen wie nicht zurecht wird. Und dann verlieren die Menschen auch die Berufe.
Ich habe so ein bisschen die Löhne angeschaut. Es ist immer noch so, dass, sagen wir, eine Pflegehilfskraft oder auch Fachangestellte Gesundheit, das ist mir irgendwo bei 4, 4,5, vielleicht 5'000 Franken, das ist nicht viel Geld. Und was ist denn die Forderung? Gibt's, ja, ab wann bist denn du überzeugt, dass die Leute wegen Geld mehr und länger im Beruf bleiben?
Ich glaube, das ist primär nicht einmal eine Frage vom Lohn. Natürlich wollen wir mehr Anerkennung. Wir wollen eine bessere Abgeltung, eine zeitgemäße Abgeltung. Und es kann ja aus meiner Sicht nicht sein, dass jemand, der im Büro arbeitet, einen 9-to-5-Job hat, der deutlich weniger Verantwortung hat als eine Pflegefachperson, viel mehr Geld bekommt Ende Monat als eine Pflegefachperson, weil sie mehr Verantwortung trägt für Menschenleben. Es gibt wie keine Zahl, eine spezifische Zahl, die ich dir nennen kann. Es geht darum, dass man die Arbeitsumstände verbessern kann, dass die Menschen im Beruf bleiben. Und ich glaube, wenn wir das arbeiten würden, dann wäre der Lohn komplett sekundär. Mhm.
Warum funktioniert das denn nicht? Also eigentlich müsste es ja so sein, weil ja Pflegefachkräfte gesucht sind. Man redet immer davon, es fehlen 10'000, ich habe auch schon Zahlen gesehen, 12'000, 15'000 oder so. Aber sind, glaube alle sich einig, es fehlen die Leute. Dann müssten ja die Spitäler die Bedingungen verbessern, um an Leute zu kommen. Warum passiert das in der Praxis nicht? Das verstehe ich nicht.
Es gibt viele Institutionen, ich würde jetzt nicht gerne nur auf die Spitäler eingehen, aber auch Altersheime, Spitex, Hospizen. Es gibt viele Institutionen, die ihre Hausaufgaben gemacht haben und tatsächlich gewisse Rahmenbedingungen verbessert haben, dass das Pflegepersonal auf dem Beruf bleibt. Es gibt aber leider die Mehrheit der vielen Institutionen, die diese Hausaufgaben nicht gemacht haben. Und dann sprießen natürlich temporär Unternehmen aus verschiedensten Bereichen. Und die verlangen auch Löhne oder Tarife zu horrenden Preisen, wo die Gesundheitskosten wiederum extrem steigen. Und da denke ich, ist es wirklich wichtig, dass alle Institutionen die Hausaufgaben machen. Es ist eine Forderung von der Bevölkerung. Sie möchten bessere Arbeitsbedingungen für die Pflege. Und die Bevölkerung hat die Initiative angenommen im Wissen, dass das etwas wird kosten. Und das können wir nicht wegdiskutieren. Das wird selbstverständlich etwas kosten. Aber es wird uns viel mehr kosten, wenn wir nichts machen. Wenn wir die Menschen nicht mehr auf dem Beruf haben. Wenn ich regelmässig in die Spitäler arbeite, da sehe ich, inwiefern sich der Beruf einerseits verändert hat, aber auch die Qualität abgenommen hat. Und wenn du oder ich ins Spital gehen, möchten wir ja auch die beste Betreuung. Wir möchten ja auch, dass unsere Nachstehenden, unsere Freundinnen die beste Betreuung bekommen. Und dann können wir wie nicht verantworten, dass wir nichts machen, aber trotzdem die beste Versorgung bekommen.
Jetzt, du bist in der SP und wir haben die Sozialpartnerschaft, was ich auch nicht verstand. Du hast jetzt gesagt, einige haben die Hausaufgaben gemacht, andere nicht. Wieso regelt man das nicht sozialpartnerschaftlich mit Gesamtarbeitsverträgen statt mit einem Gesetz? Du musst ja schon zugeben, das ist ein bisschen speziell für eine Berufsgruppe, ein eigenes Gesetz zu haben, wo so Details drin stehen, wie lange ein Dienstplan muss bekannt gegeben werden. Wieso braucht es das? Wieso machen wir es nicht einfach untereinander ab?
Ja, das ist eine gute Frage. Es ist natürlich auch immer eine Frage vom Willen. Ein GAV muss paritätisch sein. Klar. Es braucht Arbeitnehmer, es braucht eine Arbeitgebervertretung, es braucht die Institutionen und natürlich auch den Kanton. Und zum Beispiel im Kanton Solothurn, wo ich herkomme, haben wir einen Gesamtarbeitsvertrag über den ganzen Kanton. Den haben wir jetzt zwar gekündigt, aber der hat jetzt lang über 20 Jahre gut funktioniert. Und dort haben wir sehr gut ein Agreement gefunden. Wir haben uns sehr schnell und sehr schnell, je nach Thema. Aber wir sind uns grundsätzlich, haben wir gewusst, die Zusammenarbeit mit den Schnittstellen, von dem können wir nur profitieren. Mhm. Es gibt aber natürlich nicht die weniger guten Beispiele, andere Kantone, andere Institutionen, andere Verbände, wo das wie nicht stattfindet, wo sie sich nicht befinden. Und es ist ja nicht so, dass wir das vor 5 Jahre gestartet haben. Das ist ein Leidensdruck, der über 20 Jahre existiert. Über 20 Jahre haben die Pflegenden immer und immer wieder moniert, dass es nur schlimmer wird, dass es muss besser werden. Und im 2017, 2018 hat man dann die Initiative lanciert und ja, im 2020 ist dann die Pandemie ausgebrochen und das Momentum war da. Die Bevölkerung hat gesehen, inwiefern dass wir auf die Pflegenden angewiesen sind, auf das Gesundheitspersonal. Und es hat natürlich dazu geführt, dass wir die Initiative angenommen haben. Unter anderem. Aber es braucht auch ein Commitment von der Bevölkerung, aber auch von der Politik, dass wir dort die Initiativen auch umsetzen. Endlich.
Und eben in einem eigenen Gesetz, also so Detail, führt das nicht dazu, dass auch die Regelung sehr starr ist? Also ich meine, dann müssen wir jedes Mal das Gesetz revidieren wieder oder so. Also irgendwie, das war ein Kritikpunkt gewesen, auch von bürgerlicher Seite, dass man das nicht machen soll, eben das, weil es noch starrer wird. Es ist eh schon sehr reglementiert. Es gibt kantonale Gesetze, es gibt Gesamtarbeitsverträge, es gibt das Arbeitsgesetz und so weiter. Es wird immer noch komplizierter und unflexibler.
Die Realität ist ja, dass es nicht reicht. Okay. Wir sehen ja in verschiedensten Kantonen, eben es gibt Kantone, die machen das relativ gut, Institutionen und auch Arbeitnehmerverbände, die finden sich mit Gesamtarbeitsverträgen. Aber es gibt immer wieder sag jetzt mal, die schwarzen Schöfe, die nicht mitziehen, die nicht mithelfen. Und wegen dem ist ja die Initiative überhaupt zustande gekommen. Und wie wir ja sehen, ist das eine Kernforderung der Bevölkerung. Sie wollen das bei 61%. Und da denke ich, es liegt nicht an uns, als Volksvertreterinnen zu bestimmen, ja, tun wir jetzt den Volksauftrag umsetzen oder nicht? Oder was halten wir davon? Nein, es ist unser Auftrag, dass wir den Willen umsetzen in ein Gesetz. Die Bevölkerung will das und dass wir das dementsprechend umsetzen.
Der Matthias Binswanger, Ökonom an der Fachhochschule Nordwestschweiz, hat kritisiert, weißt, dass die Löhne, sobald irgendwie jemand in der Pflege aufsteigt, in die Pflegebürokratie, wo dann Dienstpläne macht und so weiter, verdient die Person eher, sagen wir, irgendwie zwischen 7.000 und 8.000 Franken. Also, ja, nicht gerade doppelt so viel, aber doch deutlich mehr, ein Drittel mehr oder so. Dass es darum, dass der Unterschied das Problem ist und dass man gescheiter statt die Bürokratie mehr finanzieren, mehr Geld für die Pflegerinnen und Pfleger gibt, die am Bett wirklich arbeiten. Was haltest du?
Ja, bin ich teils einig. Es gibt sehr viele Hierarchien im Gesundheitsberuf, in den Gesundheitsinstitutionen, das ist so. Aber sie haben ja auch ihre Berechtigung. Natürlich kann man darüber diskutieren, ob es alle Strukturen braucht oder nicht. Aber das ist eine sehr interne, sehr spezifische Diskussion. Mhm. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Arbeit der Pflegenden nicht gewürdigt wird in der Form, wie sie heute müssen umgesetzt werden, mit der Qualifikation, die sie heute haben, mit dem Patientengut, das sie haben. Und da liegt es an den Institutionen einerseits, aber auch an uns Politikerinnen, dass wir die Finanzierung so lösen oder regeln, damit wir die Arbeit, die effektiv auch geleistet wird, anhand der Kompetenzen und anhand der Qualifikationen abgelten.
Wie ist eigentlich das Lohnsystem? Das gilt das sehr starr. Das ist wahrscheinlich überall ein bisschen anders, ja. Aber man hat irgendeinen Anfangslohn und dann, klar, man kommt ein bisschen rauf, aber man kommt, das habe ich auch schon gehört von sagen wir, älteren Leuten in der Pflege, die schon lange arbeiten, dass du relativ rasch an ein Maximum kommst und dann nicht mehr keine Aussicht hast, dass dein Lohn irgendwie noch weiter raufgeht oder so. Ist das nicht auch, ich meine, die Erfahrung, die jetzt jemand hat, der 17 Jahre oder noch mehr in der Pflege schafft, die ist doch wertvoll, oder?
Ja, absolut. Das ist eben auch von Kanton zu Kanton, aber auch Institution zu Institution komplett unterschiedlich. Es gibt Institutionen, da steigt man alle Jahre um irgendwie über 100 Franken oder mehr. Mhm. Dann gibt es wieder Institutionen, da steigt man alle 3 oder 5 Jahre. Das kann man das kann ich dir jetzt so nicht sagen, was sinnvoll ist oder was nicht. Aber es ist sicher ganz klar, dass man nicht nur über einen Lohn redet. Die Arbeit, die Qualifikation, die man mitbringt, muss gewürdigt werden. Aber das muss flankierend stattfinden mit den Arbeitsbedingungen. Wir können noch so fest über einen Lohn diskutieren, wenn wir die Arbeitsbedingungen am Bett nicht verbessern. Mhm. Also, wenn wir nochmal zum Abschliessen von dem, wenn die Arbeitsbedingungen würden verbessert werden, dann wäre der Lohn, bin ich davon überzeugt, eine nebensächliche Diskussion.
Mhm. Eine andere These, auch vom Binswanger, ist, dass es halt für die Spitäler oder die Institutionen allgemein günstiger ist, Pflegepersonal aus dem Ausland zu holen, als denen, die schon da sind, einen besseren Lohn zu zahlen. Was haltest du davon?
Ja, ich finde das eine relativ kurzsichtige Entscheidung. Wir haben in der Schweiz eine der besten Gesundheitsversorgungen. Ich durfte eine sehr gute Ausbildung geniessen. Ich bin der Meinung, dass wir auch eine qualitativ hochwertige Pflege den Patientinnen und Patienten geben. Und wenn wir natürlich Personal aus dem Ausland tut einstellen, kann man das machen. Das spricht auch nichts dagegen grundsätzlich. Aber wir haben ein gutes Inlandpotenzial und es ist aber auch eine Forderung von einer Initiative, die so viele Menschen angenommen haben. Und da bleibt einem nichts anderes übrig, finde ich, nicht nur als Nationalrätin, aber auch als Pflegefachfrau, den Menschen, die hier die Ausbildung gemacht haben und die hier arbeiten, auch dafür zu sorgen, dass sie langfristig im Beruf bleiben.
Aber dann müsstest du eigentlich die Zuwanderung ein bisschen kritisieren, die ja eben dazu führt, dass der Lohn tief gehalten wird. Und Pflegefachpersonen, die in der Schweiz super ausgebildet worden sind, nie weiter raufkommen als eben vielleicht die 4.500 oder 5.000 Franken.
Ich glaube nicht, dass das einen Zusammenhang hat. Okay. Ich denke, grundsätzlich brauchen wir die Menschen, die aus dem Ausland kommen. Im Spital oder in den Spitälern, wo ich arbeite, haben wir ein Drittel vom Gesundheitspersonal, die aus dem Ausland kommen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie ein Berufsalltag wäre, wenn ich diese Menschen nicht hätte. Sie sind da zur Entlastung, sie machen eine gute Arbeit. Mhm. Natürlich haben sie nicht die gleiche Ausbildung gehabt wie ich oder die Menschen, die in der Schweiz die Ausbildung gemacht haben. Und nichtsdestotrotz sind wir dankbar, dass wir diese Menschen haben. Ich denke nicht, dass wir das eine gegen das andere sollten dürfen müssen ausspielen. Ich denke, wir müssen schauen, wie können wir einerseits unsere Qualität aufrechterhalten und beim Gesundheitswesen haben, wo wir ja international sehr stolz sind drauf. Und andererseits aber auch, wie können wir dafür sorgen, dass wir die Arbeitsbedingungen können verbessern, dass Menschen langfristig im Beruf bleiben, gerade in der Schweiz, und nicht 300 Personen pro Monat den Beruf verlassen. Aber auch andererseits, wie können wir verhindern, dass der Bedarf nur vom Ausland abgedeckt werden kann. Es hat einen Fall gegeben in einem Spital in der Schweiz, wo Personen aus den Philippinen sind in die Schweiz geholt wurden, um dort den Bedarf abzudecken. Natürlich sind wir auf diese Fachkräfte angewiesen. Einerseits. Aber andererseits, wenn sie auf den Philippinen fehlen, wo holen sie sie dann sonst nicht? Also irgendwann gibt es ja immer den Bedarf, der gedeckt werden muss. Und man holt es dann einfach ganz nicht anders. Und ich finde, das dürfen wir, das müssten wir eigentlich aus einer gesellschaftlichen, aber auch aus einer wirtschaftlichen Perspektive müssen wir das verhindern.
Lohndruck ist für dich nicht das Problem. Also das siehst du nicht, dass es durch Zuwanderung einen Lohndruck gibt in der Pflege?
Nein.
Okay. Wenn wir Zahlen rausgeschrieben, oder? Von 2010 bis 2024 haben wir immerhin von 59'000 auf 75'000 Personen, Pflegefachpersonen gesteigert. Aber offensichtlich hat das nicht gelangt, weil sonst wäre die Situation in der Praxis eine andere, wo man immer noch hört, wir haben zu wenig Leute, haben wir zu wenig ausgebildet, zu wenig reingeholt? Oder was würdest du sagen, so ein bisschen zum Abschliessen?
Ja, eben die Arbeitsbedingungen, ich glaube, das ist ein grosses Problem, wo ich vor 10 Jahren die Ausbildung zur Pflegefachperson habe abgeschlossen habe. Haben wir noch viele Leute gehabt, die diese Ausbildung wollten machen. Es hat dann, gerade während der Pandemie und über die Jahre dann abgenommen. Jetzt hat es wieder ein bisschen zugenommen. Aber wir bilden nicht genug aus für den Bedarf, den wir haben. Irgendwann, schon in 75 Jahren, haben wir bei dieser Geburtenrate 5,7 Millionen Personen in diesem Land, Menschen in diesem Land. Und wie wollen wir mit dieser demografischen Entwicklung, die voranstreitet, aber mit dieser Geburtenrate dann die Versorgung können gewährleisten, die im Gesundheitswesen auf uns zukommt?
Das ist mit noch immer älteren Leuten, das ist klar. Ja.
Und eben Multimorbidität, also Mehrfacherkrankungen und chronische Erkrankungen.
Dein Kollege Patrick Hässig hat einen Vorstoß durchgebracht. Ich glaube, du hast ihn unterstützt. Weißt du, dass die Kantone untereinander sich besser absprechen bei der Spitalplanung? Das ist auch ein Vorschlag. Wenn man weniger Spitäler hätte, dann hat man ja mehr Leute auf dem Arbeitsmarkt, die an einem anderen Ort könnten in der Pflege arbeiten. Ist das ein Teil der Lösung? Also, er hat so argumentiert, er schon.
Das ist ja ein Modell, wo in verschiedenen Ländern schon umgesetzt wird, insbesondere zum Beispiel Dänemark, dass es wie hochspezialisierte Zentren gibt und dass dann wirklich die Grundversorgung, die Basis-Grundversorgung dann in den Gebieten außerhalb aufgebaut werden.
Und ja, mehr so in ambulanten
Praxen. Genau. Und die Frage ist ja, was heisst das für die ländlichen Gebiete? Ich komme jetzt zum Beispiel nicht aus einem Kanton Genf oder Zürich. Ich komme aus einem Kanton, wo anders gebaut ist. Ländliche Gebiete sind sehr gut verteilt. Und dort braucht es nicht hauptsächlich nur spezialisierte Zentren, sondern wir schauen, dass auch die Menschen, die in den ländlichen Gebieten sind, innerhalb kurzer Zeit zu der Grundversorgung kommen, die sie brauchen. Und das, denke ich, wird eine grosse Herausforderung sein. Wir haben das Parlament im September 2025 eine Motion von der Ständerätlichen Kommission angenommen, wo die Kantone untereinander schauen müssen, wie sie die Spitalplanung durchführen wollen und dass der Bund dann subsidiär eingreift. Und das finde ich die richtige Variante. Ich denke, wir dürfen den Kantonen, wir müssen ihnen den Spielraum lassen. Wie will der Bund wissen, was vielleicht im Tal hinten, im Kanton Solothurn für einen Bedarf ist? Also dort so viel Föderalistin bin ich dann und ich finde, dort müssen wir den Kantonen auch die Freiheit lassen, aber immer mit dem Aspekt, dass der Bund darf eingreifen, wenn sich die Kantone nicht finden.
Jetzt müssen wir noch ein bisschen über Nachhaltigkeitsinitiativen reden, wo wir am 14. Juni abstimmen, wo es auch ums Gesundheitswesen geht. Und ich rede wirklich auch dort mit dir, weil du vom Fach bist, über das reden. Oder? Die Nein-Kampagne sagt, dass man das Gesundheitswesen zusammenbrechen wird, wenn man da Ja sagt. Befürworter argumentieren, ja, am Anfang passiert ja noch nichts, oder? Sondern der Druck wird einfach höher, dass man bei der Zuwanderung irgendwie das steuert oder so. Sag du, wie du darüber nachdenkst.
Ja, wie du dir kannst vorstellen, bin ich nicht der gleichen Meinung wie die Befürworter von dieser Initiative. Nein, also es ist ganz klar, wenn die Initiative am 14. Juni angenommen werden, dann wird der Bundesrat den Auftrag haben, ab sofort, ab 2027, alle Massnahmen zu treffen, um die Bevölkerung zu halbieren. Ab 2027. Und das muss man jetzt sagen. Also wir haben
Bevölkerung halbieren, Zuwanderung.
Zuwanderung halbieren, genau. Entschuldigung. Und es ist so, dass wir bei 9,1 Millionen Schweizerinnen und Schweizerinnen sind, schon jetzt. Und das heisst, bei 4% noch drüber. Und dann müsste der Bundesrat schon Massnahmen ergreifen, zum Beispiel eben die Zuwanderung einzudämmen. Das heisst aber auch, dass Personenfreizügigkeit würde vom Spiel stehen. Wir würden massive Probleme haben mit der EU bezüglich der Bilateralen, weil die müssten gekündigt werden aufgrund der Guillotine-Klausel. Und natürlich auch bezüglich Asylrecht, Familiennachzug, die ganzen Themen, die dann mitschwingen. Und gerade mit, zum Beispiel im Gesundheitswesen, mit dem Drittel, wo wir vom Ausland abhängig sind, wir könnten die Menschen aus dem EU-EFTA-Raum überhaupt nicht mehr in die Schweiz arbeiten lassen, und das wäre ein Riesenproblem für die ganze Gesundheitsversorgung.
Gut, das Drittel ist ja schon da. Das ist ja schon in den 9,1 Millionen drin. Die Frage ist, wie viel man noch holen kann. Und gemäss Zürich-Zeitung kann man weiterhin 35.000 bis 37.000 Leute pro Jahr holen. Da haben doch die Pflegefachkräfte, die wir brauchen, Platz, sagen die Befürworter.
Ja. Das Problem ist einfach, dass es nicht reicht. Wir haben eine demografische Entwicklung, die ich schon eingangs gesagt habe. Wir haben diesen Bedarf, der wird nur noch steigen. Und es ist ja nicht nur so, dass wir Personen brauchen aus dem Gesundheitswesen. Wir brauchen verschiedenste Fachkräfte und es richtet sich alles nach Angebot und Nachfrage. Also wenn wir das Angebot nicht hätten im Inland, dann würden auch die Menschen in die Schweiz arbeiten. Was heisst es denn, wenn wir diese Menschen nicht mehr hätten? Das heisst, ein exportorientierter Kanton wie der Solothurn, wo ich jetzt herkomme, oder auch unsere Volkswirtschaft, die wird komplett untergehen. Und das ist eine grosse Gefahr, nicht nur wirtschaftlich, aber auch was das Gesundheitswesen betrifft.
Wieso komplett untergehen? Was hast du, also jetzt, wenn du industriepolitisch argumentierst, was befürchtest du?
Wenn jetzt Zuwanderung würde eingedämmt werden, dann könnten wir die Fachkräfte nicht mehr in die Schweiz holen. Das heisst aber auch...
Also 37'000 immer noch. Also ist einfach statt heute etwa 70'000, 35'000 oder 37'000.
Ja, ja, es reicht nicht. Was heisst denn das, wenn wir die Zuwanderung würden deckeln? Wenn wir die Bevölkerung würden deckeln? Das heisst eben auch, wir würden die bilateralen Kunden mit der EU... Das heisst auch,
letzte Kompetenz,
ja. Ja, aber das ist die logische Schlussfolgerung. Okay. Ab 9,5 Millionen sagt der Initiativtext, dass wir müssen weitgehende Massnahmen treffen müssen. Das heisst, das ist die logische Schlussfolgerung, dass wir müssen Massnahmen ergreifen müssen. Und das wäre, dass Menschen aus dem EU-EF darum nicht mehr in die Schweiz arbeiten können. Das heisst aber auch, dass wir nicht mehr in die EU exportieren können, unser wichtigster Handelspartner, wo wir über 51% unserer Wirtschaft davon abhängig ist. Unser BIP ist in den letzten Jahren um 25% gewachsen, dank der EU. Wenn wir das nicht mehr hätten, dann würde unser BIP sinken auf -5%. Das heisst aber auch, dass die Löhne würden sinken. Das heisst aber auch, dass wir in unseren Sozialversicherungen respektive in der ersten Säule weniger Beiträge hätten. Und das heisst auch schlussendlich, dass Menschen minus 2'500 Franken Lohn im Schnitt würden bekommen. Und von der Krankenkassenprämie will ich gar nicht erst davon reden. Wenn wir natürlich weniger Menschen haben, die in diesen Topf einzahlen, und eben gerade mit der chronischen Erkrankung, mit der mehrfachen Erkrankung, mit der Gesundheitsversorgung, die wir jetzt haben, die ja immer wie mehr kostet, haben wir auch weniger Menschen, die das System finanzieren. Also müssen wir dann auch mehr Prämien zahlen.
Befürworter sagen natürlich, ja, es kann nicht weitergehen wie bisher. Oder? Sie weisen darauf hin, auf Mietpreissteigerungen, oder, wo gemäss dem Direktor vom Bundesamt für Wohnungswesen mit der Zuwanderung zu tun haben. Sie weisen auf die Infrastrukturkosten hin, auch auf Gesundheitskosten usw. Und ja, ich weiss manchmal nicht, wie drastisch dass man es darstellen darf, wie schlimm das wirklich ist. Ich meine, es können immer noch Leute kommen. Oder? Du hast jetzt gesagt, es kommt niemand mehr. Und auch der Marktzugang ist ja nicht in der bilateralen Eins drin, sondern das ist das Freihandelsabkommen 72. Oder, meine, es ist
bilaterale
schon noch,
3 ist okay.
Ja. Also, was sagst denn du jemandem, der sagt, es sind einfach, wir haben zu viel Zuwanderung, 1,9 Millionen, es kann so nicht weitergehen, macht etwas? Das wirst du sicher auch schon gehört haben.
Ich denke, die Antwort ist nicht so simpel, wie die Aussage ist. Mhm. Es tut niemand abstreiten, dass es gewisse Herausforderungen gibt in Bereichen, wie zum Beispiel bei den Immobilien oder in der Infrastruktur vom ÖV etc. Und auf das können wir dann noch gerne sprechen kommen. Aber ein starrer Bevölkerungsdeckel löst keine Probleme. Mhm. Wir werden die Herausforderung nach wie vor haben. Und da muss man sich fragen, warum sind denn die Immobilienpreise so teuer? Wir haben der Leerwohnungsstand ist seit vor der Einführung der Personenfreizügigkeit im Moment am höchsten. Und wir haben aber die Herausforderung, dass sich das auf einzelne Gebiete konzentriert. Also wir haben einen grossen Leerwohnungsstand in einigen Gebieten, aber in der Stadt beispielsweise, dort ist es natürlich eine grosse Herausforderung. Und die Immobilienlobby ist unglaublich stark. Im Parlament will man nicht mehr Massnahmen treffen, damit zum Beispiel die Mietpreise fairer ausgestaltet werden. Und da denke ich, müssen wir dort eingreifen, müssen wir schauen, dass das Wohnen, dass es ein Menschenrecht ist, grundsätzlich. Man sollte dürfen können, in würdigen Umständen können leben, dass man dort dem entgegenkommt und dass die SVP dort Hand bietet. Aber auch mit der ÖV, das hast du vorhin richtig gesagt, wir haben eine Zunahme, zu den Randzeiten haben wir relativ viele Menschen, die den ÖV brauchen. Natürlich ist das Gleiche auch auf der Strasse, aber das konzentriert sich auf die Randzeiten. Durch den Tag ist das eine ganz andere Realität. Und das ist ja auch gut und richtig so. Wie man einmal mal Schneiderin gelernt hat und nicht das Leben lang nicht mehr Schneiderin ist, ist es ja auch richtig so, dass man heute die Möglichkeit hat, dass ich auf Zürich arbeiten, auf Genf arbeiten, auf Tessin arbeiten, wenn ich das möchte. Wenn ich möchte pendeln, dann soll man das machen können. Aber auch dort, wenn wir Hand bieten, um eben die Infrastruktur sanieren oder ausbauen, auch dort hat die SVP nie Hand geboten, um uns dort unterstützen zu können. Und ich denke, wie auch mit der Pflegeinitiative, das Inlandpotenzial nicht stärken, aber auch nicht wollen, Massnahmen ergreifen, damit es eben einfacher ist oder dass Menschen in diesem Land besser leben können, einfach eine Bevölkerungsdeckel einführen, ist für mich einfach nicht der richtige Weg.
Mhm. Oder sehr viele von den Gegnern argumentieren damit, ja, wir müssen das Inländerpotenzial stärken. Aber das machen wir ja schon seit fast 10 Jahren. Es gibt ein Programm vom Bund, 300 Millionen hat es gekostet. Es hat nichts gebracht. Und gleichzeitig haben wir ja, ich habe die Arbeitslosenstatistik angeschaut, auch in der Pflege haben wir Tausende von Leuten, die gemeldet sind als arbeitslos. Wir schaffen es nicht, die zu integrieren. In der Gastronomie 11'000. Dort redet man auch von Fachkräftepotenzial. Statt die zu integrieren, holen wir lieber Leute aus dem Ausland. Das geht doch den Leuten langsam auf den Sack.
Die Arbeitslosenquote ist stabil. Die ist seit 2005. Das ist klar, dass wir Menschen haben, die hier wollen und sollen dürfen können arbeiten. Aber das Problem ist, dass das Potenzial wirklich nicht ausgeschöpft wird. Schauen wir mal die Pflegeinitiativen an. Wir haben dort so viele qualifizierte Fachkräfte. Wir haben Menschen, die ein Diplom haben, die würden wollen arbeiten und die Versorgung können gewährleisten, die wir brauchen. Und was macht das Parlament, sie tut die Pflegeinitiative komplett abschmettern. Und das finde ich noch recht schwierig. Man kann auch so, also wir haben jetzt sozusagen eine minimale Etappe mit der Personalausstattung, dass so viele Pflegefachpersonen für so viele Patienten zuständig sind. Aber wenn wir natürlich das Potenzial, die Arbeitsbedingungen nicht verbessern, dann können wir uns die Massnahmen auch in die Hose streichen. Was will ich denn machen, wenn ich eine Pflegefachperson bin und muss 12 Patienten betreuen, aber ich ein Nurse-to-Patient-Ratio auf dem Papier. Das bringt mir nichts.
Viele haben, ja. Viele haben eben andere Alternativen. Sie gehen irgendwo in der Verwaltung arbeiten. Gerade auch in den Spitälern, das ist wahnsinnig. Das hat die Sonntagszeitung irgendwie vor einem Jahr geschrieben, wie die Verwaltung in den Spitälern wahnsinnig zunimmt. Auch die Löhne in der Verwaltung zunehmen. Und das kritisieren höre ich nie. Auch zum Beispiel vom Verband, von der öffentlichen, vom VPOD, höre ich nie, dass man die Strukturen kritisiert. Sondern man will einfach das. Ja, man lässt das zu.
Ja, man kann es natürlich nicht verallgemeinern. Es gibt Institutionen, wo es berechtigt ist. Und dann gibt es wiederum Institutionen, ja, wo ich aus der Erfahrung auch sagen kann. Da muss man sicher ein- bis zweimal die Strukturen hinterfragen. Und eben, wie ich es schon vorhin gesagt habe, das Gesundheitswesen hat sehr viel Hierarchie. Ob das denn sinnvoll ist oder nicht, das müssen die Institutionen für sich ausmachen. Aber ich finde, wir können nicht monieren, dass wir niemanden möchten haben vom Ausland, weil wir möchten, die SVP, sie will ja eigentlich grundsätzlich einfach abschotten, sie möchte die EU-Verträge nicht, sie will einfach das Land in ein Chaos stürzen. Das muss man schon sagen. Also das Land wird in ein Chaos gestürzt werden, wenn wir die Initiative angenommen
haben.
Das Potenzial der Fachkräfte nicht ausschöpfen und Pflegeinitiativen zum Beispiel so in dieser Form während der Sondersession abschmettern, das ist ein grosser Widerspruch und das passt wieder.
Vielleicht wird ja das Inlandpotenzial besser ausgeschöpft, wenn wir weniger Zuwanderung haben. Nur noch 37'000 statt 77'000.
Ja, also
weil dann braucht man diese Leute, weißt, dann geht der Lohn rauf, wenn weniger Zuwanderung ist.
Also glaubst du nicht? Da können wir hypothetisch noch so fest das Gefühl haben, was die SVP gerne möchte. Aber ich kann nur beurteilen, was die SVP in diesem Initiativtext schreibt. Sie möchte Zuwanderung einschränken, sie möchte Personenfreizügigkeit künden, sie möchte die bilateralen Beziehungen zu der EU künden. Das würde einen massiven Schaden auslösen in der Schweiz. Sie möchte die Lebensqualität verschlechtern von den Menschen in diesem Land. Und das will ich um jeden Preis dahinter.
Soll es denn, wenn es um Zuwanderung geht, einfach so weitergehen wie bisher, also plus 1%, plus netto irgendwo zwischen 80 und 100'000 ist in den letzten Jahren. Muss es einfach so weitergehen in den nächsten, weiß auch nicht, 10 oder 20 Jahren?
Also was ist das Argument gegen Zuwanderung, wenn du sagst, du möchtest einfach, dass es weitergeht? Ich denke, wir brauchen die Menschen, die hierher kommen. Der Grossteil ist vom EU-EFTA-Raum und nur 2,5% von der Gesamtbevölkerung sind Asylsuchende. Also diese Debatte, die ist ja wirklich die ist scheinheilig, aber der Grossteil ist aus dem EU-EFTA-Raum. Was machen wir, wenn wir diese Menschen nicht haben? Sie sind maßgeblich auch für den Wohlstand von diesem Land verantwortlich. Und wir brauchen die EU. Eben, wir haben über die 51% geredet. Es geht zum Beispiel um Chemie, Pharma-Export, es geht um Medtech-Industrie, es geht um die Uhrenindustrie, es geht um Lebensmittel. Es geht um so viel, wo wir profitieren, aber auch von der EU bezüglich eben Forschung, Wirtschaft, Wissenschaft und Sicherheit, all diese Themen. Und da denke ich, ist der Mehrwert viel mehr, wenn wir den Status quo beibehalten. Natürlich die Herausforderungen, die Gegnerinnen nennen, flankierend angehen und dass sie uns dort auch Hand bieten. Aber ein starrer Bevölkerungsdeckel ist nicht das Ziel.
Das tun wir sicher auch noch mal diskutieren, wenn es um die EU-Verträge geht, die irgendwann dann kommen. Farah Rumi, danke vielmals für engagierte Diskussion, für das Interview, für das Gespräch, für deine Arbeit hier im Nationalratssaal. Danke euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Dann den Daumen nach oben da, den Kanal abonnieren oder schreiben mir auf dominik.feusi@nebelspalter.ch. Ich wünsche allen eine gute Zeit und dann wieder einschalten beim nächsten Feusi Federal.